Ja, Aloha Kalle heißt es Freitag wieder und wir freuen uns, Markus Tomschke heute hier zu begrüßen. Markus, wie geht's dir?
Mir geht's wieder gut. Kleine Erkältung gehabt, mal ein bisschen ausgesetzt, aber grundsätzlich läuft alles wieder. Gerade von Leipzig nach Hause gekommen vom Studium und ja, wieder ein paar Lehrproben eingetütet sozusagen, ne? Also wieder einen Schritt weiter. Und ich denke, jetzt können wir sportlich mal das lange Wochenende nutzen und mal wieder ein bisschen trainieren.
Was heißt langes Wochenende nutzen? Also richtig jetzt klassisch 100, 150, 200 auf dem Rad oder was?
Nee, um Gottes Willen. Also ich sag mal, vielleicht so 60, 80 Kilometer mal wieder, also schon ein bisschen länger. Und auch mal koppeln, so, das habe ich mir vorgenommen, mal wieder einen Koppellauf zu machen. Einmal wenigstens. Und vielleicht, wenn es gut läuft und wir Bock haben, mit vielleicht noch zwei, drei anderen Kumpels, dann gehen wir vielleicht mal einen Steinbruch bei den schönen Temperaturen.
Okay, also erstmal Freiwasser dann.
Ja.
Okay. Jetzt klingt doch aber gut. Und nach einem guten, sportreichen Wochenende.
So ist der Plan. Familie soll natürlich nicht zu kurz kommen. Da werden wir auch noch ein bisschen was zusammen unternehmen, auf jeden Fall. Und ja, Vorbereitung für die Schule geht natürlich auch weiter. Ich habe noch einige Leistungskontrollen da, die müssen korrigiert werden und die letzten Wochen für dieses Schuljahr liegen ja dann quasi an. Aber jetzt mal viel wichtiger, Kalle, wie geht's dir denn jetzt eigentlich? Hast du dich wieder erholt vom letzten Wochenende?
Ich habe mich, denke ich, ganz gut erholt, aber ja, trotzdem auf alle Fälle steht noch ein bisschen was an, aber ich denke, ich habe mich ganz gut erholt.
Sehr schön. Wie ist es dir denn so ergangen? Also wir hatten ja vorher über das Rennen gesprochen. Wir kennen ja die Strecke. Ist alles erstmal so geblieben? Sind die Strecken genau so gewesen?
Man muss ja natürlich sagen, es hat sich in den letzten 5-6 Jahren Triathlon 4 verändert. Und also erstmal, du hattest vorher, fangen wir erstmal klassisch an, das Schwimmen ist genau das, was es früher war. So, also da hat sich nichts verändert. Außer, dass es vielleicht, da gehe ich später noch drauf ein, dass du jetzt ganz vorne und auch sonst in der Dichte ein Stück schneller geschwommen wird. Dann der Wechselgarten, also dadurch, dass das Pro-Series ist und das ist natürlich mit riesen Aufwand verbunden, aber du weißt ja selber, dieser Wechselzonenweg, der ist ja theoretisch, keine Ahnung, jetzt sind 800 Meter, 700 Meter, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der komplett mit Teppich gepflastert. Also das ist wirklich ein Novum. Und das ist erstmal ein Vorteil. Und dann hast du natürlich gesagt, und das muss man auch fairerweise zu allen Altersklassenathleten mal im Vergleich sagen, in dieser Pro-Series, also was das jetzt war, wenn jetzt die Altersklassenathleten die Wechselzeiten der Profis mit sich vergleichen, dann ist es so, dass du dort mittlerweile schon als Profi einen riesengroßen Vorteil hast. Der liegt erstmal darum, dass du quasi, wenn du rauskommst, keine Tüten oder Beutel mehr hast, sondern du hast quasi wie eine ITU so eine Box, ne? Und alleine sein Neo nicht in eine Tüte zu werfen und da wieder einzutüten und seinen Helm dort rauszuholen, quasi das bringt schon erstmal immens viel Zeit. Und das nächste ist, dass auch quasi die Wechselzone, damit es alles natürlich medienattraktiver ist, in Anführungsstrichen für diese Pro-Series da so ein kleiner Shortcut ist. Also es gab da so einen extra Bereich. Und sonst muss ja jeder Altersklassenathlet erstmal theoretisch an allen Fahrrädern vorbei. Das mussten wir nicht. So, und ich habe jetzt mir die Altersklassenwechselzeit nicht angeschaut, aber die werden wahrscheinlich so im Bereich 2,5 bis 3 Minuten gelegen haben. Im Profibereich waren sie bei 1 Minute bis 1 Minute 10 jetzt in der reinen Wechselzone. Und da ist es aber so, wie du sagst, ich denke, ich spiele auf alle Fälle in einer guten Range mit im Wechsel. Aber ich mache nichts mehr gut. Also die Zeiten sind vorbei, seitdem die ganzen Kurzdistanzler da sind. Und das nächste, was kommt, Radfahren ist so geblieben. Also genau die gleiche Strecke wie früher. Immer noch schön bergig, anspruchsvoll. Und der Lauf hat sich deutlich verändert. Also er wird jetzt ein bisschen, er wird andersrum gelaufen. Also dadurch, ich finde es angenehmer. Der Hügel ist zwar immer noch genauso bergig, aber halt ein bisschen anders, also dadurch, dass du von der anderen Seite läufst und dadurch ist es angenehmer, ihn zu laufen. Und sie ist auch jetzt, also ja, von der Vermessung her 20.9, 21, ich habe verschiedene Daten gesehen. Also es ist jetzt, ne, es fehlen vielleicht 200 Meter, vielleicht auch 300, aber sie ist ziemlich genau. Und das ist für den Groß mit der Entwicklung, was da jetzt gezeigt wurde, auch von anderen Athleten schon mega krass. Und was natürlich echt wieder wie immer war, also die Stimmung an der Strecke, das ist halt in der Innenstadt, das ist halt ein Knaller, ne? Also für 70.3, also ich glaube, es gibt keinen Meter irgendwie auf der Strecke, wo dich nicht irgendjemand anfeuert oder anbrüllt.
Das klingt das nochmal nach einem mega geilen Rennen insgesamt so, ne?
Ja, also, auf alle Fälle. Ich habe auch bei mega vielen Profis gesehen, dass sie das alles als ihr Lieblingsrennen oder sage ich mal vor allen Dingen die Laufstrecke als Lieblingskurs beschreiben. Also wir sind nicht die Einzigen, die dieses Rennen so gerne mögen.
Das, ja gut, ist auch nachvollziehbar, ne? Also das ist halt einfach irgendwie auch ehrlich, ne? Also der ganze Kurs ist irgendwie ehrlich. Man weiß danach genau, wo man steht, ne? Wo man vielleicht noch ein paar Stellschrauben hat. Und ja, am Ende ist es einfach nur schön, ne?
Das stimmt, ja, definitiv. Also ich kann es jedem auch nur empfehlen.
So, aber jetzt nochmal zurück zu deinem persönlichen Rennen. Also wenn ich habe natürlich, also auch wegen dir, das Rennen verfolgt und ab und zu mal reingeguckt in den Livestream. Das erste, was mir aufgefallen ist, die Startlinie war jetzt erstmal nicht da, wo ich sie, bei mir war es immer so, wir standen noch so bis zu den Knien im Wasser oder so. Und dann ging es los. Und bei euch war es ja eher so, dass ihr schon irgendwie 50 Meter weg hattet, bevor es losging, oder?
Na, wir standen schon auch in den Knien, aber die haben das ein Stück nach vorne gelegt, so dass es in Anführungsstrichen entspannter ist. Also so wie du sagst.
Okay, also ging direkt gerade los dann, ne? Relativ.
Ja, also wir standen halt Brusthöhe da. Also diese Ruhe, die du beschrieben hast, war jetzt nicht. Also man hat das quasi ein Stück weiter nach rechts, also immer noch diese lange Gerade, aber diese erste Boje war definitiv nicht mehr da.
Ja, das war erstmal sehr viel entspannter. Aber jetzt zu dem, was du sagen wolltest vorhin vielleicht noch, das Thema Schwimmgeschwindigkeit. Das war krass wahrscheinlich. Also ich habe nur gesehen, du hast schon einen größeren Rückstand als erhofft. Und leider hat es auch keine Gruppe so richtig erwischt, ne? War das die ganze Zeit so, oder?
Naja, also am Anfang wird natürlich mega schnell losgeschwommen so und da muss ich jetzt einfach definitiv im Training nochmal eine Sache drauf, zulegen. Und ich weiß, man kann Rennen nicht miteinander vergleichen, aber ich habe mir die Schwimmzeit angeguckt. Ich war jetzt, glaube ich, das fünfte Mal in dem Rennen am Start. Also ich bin eigentlich für meine Verhältnisse gar nicht jetzt schlecht geschwommen. Also ich bin quasi, glaube ich, damals, als wir zusammen gestartet sind, 10 Sekunden langsamer geschwommen. Als damals, also das denke ich jetzt alles im Rahmen. Und ja, es war eine kleine Gruppe, keine Ahnung, 5 oder 6 oder 7 Leute. Aber natürlich vorne waren halt ne dann 20 Mann, 22 Mann weg. Und ja, also ne, also da lange Rede, also ich bin eine 1,20 geschwommen. Vorne wird eine 1,10, der Jimmy Riddle ist eine 1,09 geschwommen. Also da ist noch richtig, richtig viel Arbeit. Und ich denke, wenn ich jetzt einfach vor 5 oder 6 Jahren mich direkt zurückerinnere, dann ist die erste so Gruppe so bei 1 Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Meter so 1,12, 1,13 rausgekommen, ne?
Ja, das waren dann auch meistens nur 2, 3 Leute, ne?
Genau, und so wie du sagst, 2, 3 Leute. Und wenn du da halt eine 1,18 geschwommen bist, dann waren es halt 50 Sekunden, ne? Dann waren es halt bis halt mit einer Minute 30 oder so quasi aufs Rad gestiegen. So, ja, und genau. Die Zeiten sind halt vorbei. Vorne wird halt 1,10 geschwommen und ja, das ist auf alle Fälle 70.3 schon echt eine Ansage. Da geht der Punkt ab und dann das, was du sagst, ne, dann ist es so, das sind halt nicht nur 3 oder 4 Leute, das sind halt gleich mal 20.
Ja, und dann gibt es halt dieses gnadenlose Ausscheidungsfahren, so, ne? Wenn du da die Splitzeiten anguckst, da brechen halt immer wieder einer mehr weg, so von Zwischenzeit zu Zwischenzeit. Und es wird gefühlt einfach nur Anschlag durchgeballert, ne? Also da hast du ja wirklich gar keine Chance, irgendwas aufzuholen also jetzt nach vorne gesehen, ne? Auf ein paar Leute, denen es dann irgendwie nicht mehr so gut geht, weil sie zu schnell losgefahren sind, kann man bestimmt noch Zeit aufholen, aber wenn man das Rennen irgendwie mitbestimmen will, musst du eigentlich auch beim Schwimmen dabei sein, ne? Hast du eigentlich keine andere Chance.
Also Schwächen werden überhaupt nicht mehr erlaubt, das sind nur noch komplette Athleten, ne? Also jetzt zu meinem Radfahren ist es natürlich so, ich kenne erstmal die Daten, ich habe auch die Radzeiten der Jahre verglichen. So, und ich weiß natürlich auch, dass die Technik sich verbessert hat und ich kann auf alle Fälle sagen, dass die Technik sich gewaltig verbessert hat. Ne? Also, und das nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Jungs. Ich weiß, dass vielleicht auch der Wind einen Einfluss hat auf der Strecke und so weiter, ne? Aber wenn wir den Wind jetzt mal, sage ich mal, auf null reduzieren würden, dann bin ich, also mein bestes Rennen, da war richtig viel Wind, da hatte ich in Ex irgendwie eine Durchschnittswattleistung von 335 Watt. Ich dann so mal 325, 330 so, das waren meine Durchschnittswattleistungen mit 74 Kilo. Jetzt hatte ich 72 Kilo, hatte aber am Ende, ja, ich kann nicht gleich noch drauf eingehen, hatte ich nur eine Durchschnittsleistung von 296 Watt, also hätte ich mir gern schon noch ein Stück mehr vorgestellt, aber ich war halt einfach nach anderthalb Stunden oder Stunde 25 hatte ich so 320 und dann war ich halt schon richtig müde auf dem Rad. Also die ganzen Spitzen und so weiter, ne, die Hügel, das war ich jetzt einfach noch nicht gewohnt, weil im Training da natürlich schon einiges gelaufen ist, aber noch nicht in dem Umfang. Und natürlich auch bei dem Feld, ne, also auch wie du sagst, ne, in der hinteren Gruppe gibt's dann auch noch Jungs, die 350 Watt oder so dort fahren. Und wenn du da halt dann jedes Mal mitgehst und den Hügel hoch bei 380, 390, das kostet halt einfach Kraft. Und die Strecke ist halt ehrlich so. Und wenn du halt einfach noch ein bisschen dir an Form fehlt, dann ist es so. Und nichtsdestotrotz war die Radzeit mit, sage ich mal, 20 bis 30 Watt weniger zu den Vorherren genau die Zeiten in den Jahren, wo, sage ich mal, ne, mit Andi Böcherer mit einer 2 Stunden 11 oder 2 Stunden 12 dort schnellste Radzeit gefahren ist. Ne? Jetzt fahren die Jungs da vorne 8 bis 10 Minuten schneller. Auf alle Fälle ist die Wattleistung, denke ich, vielleicht nochmal ein Stück angestiegen, ne? Also auch, dass vorne da nochmal ein bisschen mehr gedrückt wird. Aber auch die Technik, die Aerodynamik, die Position, also ich sehe es selber bei mir, das hat einen riesen massiven Einfluss auf die Leistungsfähigkeit heutzutage auf dem Fahrrad.
Auf jeden Fall. Also das ist ja logisch. Also die Entwicklung geht ja mal weiter, das beobachten wir ja alle irgendwo, ne? Aber was ich auch, also ich glaube schon, dass die, also wenn du jetzt sagst 335 Watt, da fehlen dann gleich mal sogar 40 Watt, wenn du das jetzt auf deine Bestwerte wenn du darauf eingehst.
Ja.
Das hat natürlich auch Auswirkungen, klar. Und ich glaube, dass wenn man das hochrechnet, Watt pro Kilo und so, dass die ersten auf keinen, also das klingt zwar jetzt auch wieder so drastisch, aber die waren auf keinen Fall stärker oder sie haben da nicht mehr Watt getreten, glaube ich nicht, als 335 bei 72 Kilo. Also kann ich mir nicht vorstellen, sagen wir mal so. Die Technik
geht da rein, auf jeden Fall, ne? Nee, ich gehe natürlich jetzt, ich habe das Gewicht eliminiert, ne, natürlich auf alle Fälle, also ich denke schon, ne, dass ich es nicht, und ich denke auch, dass ich da jetzt wieder hinkommen muss, und ich weiß auch, dass ich das in den ersten Zwischenzeiten sehe. In den ersten Zwischenzeiten hatte ich so 315 bis 320 Watt, so wie ich sage, ich hatte in den ersten 80 Minuten 320 Watt Durchschnitt, ne, so in den ersten 80, und da war ich eigentlich noch relativ gut dabei. So, und dann, ne, wenn du dann halt müde bist, dann kriegst du halt schon nochmal ein bisschen eine Packung, ne?
Genau, ne, und ich denke, was nicht zu unterschätzen ist, wenn man jetzt, klar, du hattest jetzt nicht das Ziel, das Rennen zu gewinnen, aber man hat ja trotzdem so ein Ziel, irgendwie dabei zu sein und mitzumischen, so ein bisschen einen Stempel aufdrücken, wie auch immer. Und wenn dann halt ein paar Jungs kommen, die man vielleicht sogar nicht kennt, ich habe das bei dir auch ein paar Namen immer mal gesehen, die ich jetzt nicht kannte, aber die jetzt mit dir Rad gefahren sind oder dich überholt haben, dann macht das ja auch irgendwas mit dir, ne? Also ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Du bist vielleicht so gefühlt ein guter Radfahrer und denkst, du könntest da jetzt auf jeden Fall nach vorne vielleicht einen Schritt machen oder dich auf jeden Fall ja beim Radfahren irgendwie in eine gute Position bringen. Und dann gibt's halt Leute, die dich dann noch überholen. Das gibt immer noch so eine Kerbe dann noch mit, ne? Und du hast ja gesagt, du hast am Anfang eine relativ gute Wattzahl gedrückt. Das ist dann immer noch mal so ein Ding, wo du denkst, oh, heute ist vielleicht doch nicht der Tag. Und also es gibt immer noch so eine kleine negative Spitze mit. Und
Nein, würde ich in dem Fall gar nicht so sagen, ne, weil, also ich verstehe, ich gehe vollkommen d'accord damit, dass das so ist, ne? Aber ich weiß auch einfach realistisch von meinen Trainingswerten, ne, dass ich aktuell noch nicht auf dem Niveau bin, um das Radfahren mitzubestimmen. Also natürlich schon da, auf alle Fälle wird es auch wieder eine Stärke. Aber du sprichst ja jetzt davon, von den Werten ein guter Radfahrer in dem Sinne, dass das quasi, wo ich dann mal die Rennen gemacht habe auf dem Rad und da auch irgendwie Akzente setzen kann. Ich weiß auf alle Fälle auch aus Trainingsdaten, dass es alles schon gut ist und das ist auch alles viel, aber auf einem relativ hohen Niveau. Aber man muss auch einfach ehrlich konstatieren, auch in den Daten sehe ich halt einfach, dass mir 5 bis 6% halt einfach noch fehlen. So, und da können wir später noch drauf eingehen. Ich hatte da auch eine knallharte Analyse mit meinem Trainer vor 2 Wochen. Die war gar nicht negativ, aber da ging es einfach darum, nicht vor 2 Wochen, vor 2 Tagen. Da ging es darum, welche Stellschrauben jetzt gedreht werden sollen, müssen oder was die Aufgaben sind. Aber da können wir gleich drauf eingehen.
Sehr Hallo? Gerne. Also bin ich gespannt.
Ja.
Und was ja auf jeden Fall hoch anzurechnen ist, du bist da, ja, hörst du mich?
Ja, ich höre dich, ja. Gut.
Was ja auf jeden Fall hoch anzurechnen ist, wenn es dir auf dem Rad dann doch schlecht ging, ne, augenscheinlich, dass du dann durchgezogen hast, ne? Also du hast das Beste rausgeholt dann, du bist gleichmäßig durch bis zum Ende und bist vor allen Dingen dann noch einen soliden Halbmarathon gerannt. Also du kannst auf jeden Fall davon sprechen, jetzt mal eine Standortbestimmung nochmal richtig geholt zu haben, ne?
Ja, also was halt beim Halbmarathon halt auch als Aufgabe, dann muss ich jetzt dran arbeiten. Also auch dort, ne? Also wenn der Kurs jetzt stimmt, ich weiß, dass da natürlich noch was fehlt. Gut, das war jetzt ein 3,40 im Schnitt, ne? Aber ja, ich hab Höhenwerte gesehen von 230 bis 250 Höhenmetern. Also ich denke, wenn man da eine 3,40 läuft, ist das eigentlich jetzt nicht so schlecht hinten drauf. Aber, ne, also 3,30 denke ich, ne, in dem Bereich sollte es schon gehen. Aber das Gleiche ist ja auch was mit Rudi van Berg, ne? Also wir dürfen halt nicht vergessen, der war, ich weiß gar nicht, ob er Zweiter oder Dritter bei einer 73-Weltmeisterschaft war, ne? Der wird in so einem Rennen halt Elfter und läuft halt irgendwie eine 3,30 oder 3,31 halt im Schnitt hinten drauf, ne? Von der Zeit, wo ich gerade so spreche, wo man halt sagt, okay, damit konnte man jetzt vielleicht nicht ein Rennen gewinnen, aber das ist halt eine Zeit, wo man mit dem Top 5 laufen konnte, definitiv safe und auch noch echt Leute eincatchen. Und dann kommt da jetzt eine Lasse Priester, der läuft halt einfach mal eine 3,11 im Schnitt. Und das ist halt einfach so, so brutal mittlerweile. ja, Carbon-Schuh hin oder her, aber da hat sich richtig, richtig viel getan. Und die Leistungsfähigkeit der Athleten ist immens angestiegen in den letzten 2, 3 Jahren, vor allen Dingen mit diesem Shift, dass immer mehr Kurzdistanzler jetzt auf die 73-Distanz wechseln und auch da sind.
Ja, und einfach gefühlt das Tempo dann auch mitnehmen, ne?
Du sagst, ja,
klar, ist ein bisschen langsamer als jetzt auf 10 Kilometer Rennen, aber 3,11 auf der Strecke mit den Höhenmetern und nach diesem Radfahren mit diesen ganzen Höhenmetern, ja, das ist schon fast so ein bisschen außerordentlich, ne?
Ja, definitiv, aber du hast schon recht, ne? Also auf der Kurzdistanz eine 3,11, das ist dann irgendwie so eine 3,31,40, ne? An einem schlechten Tag bist du mit einer 31, aber definitiv auch auf der Kurzdistanz auch gut dabei, ne? International.
Ja, es geht auf jeden Fall noch besser.
Ja, definitiv, ja, also wie gesagt, ne, und auch sonst jetzt, sage ich mal, Rico und der Italiener halt 3,20, 3,21, aber da muss halt auch Rad halt dann vorne mit absteigen. Also, wir können definitiv festhalten, ne, wenn du nicht schnell schwimmst, nicht schnell Rad fährst, dann bist du nicht mehr auf dem Podium.
Ja, mit Sicherheit. Ja, die Entwicklung, das werden wir jetzt bei den anderen großen Rennen dann auch noch sehen, ne, in Rot und so weiter, auch auf über die Langdistanz. Die Entwicklung scheint sich ja da auch da fortzusetzen, ne?
Ja.
Ich denke mal, es gibt noch Ausnahmen. Morgen ist ja Lanzarote, ne?
Ja.
Da könnte ich mir vorstellen, da kann man auch mit einem, ja, Schwimmrückstand noch was reisen. Das sind so Ausnahmen, solche, ja, legendären Rennen, wo es dann wirklich noch mal eine Stunde länger auf dem Rad zugeht.
Ja. Ja, definitiv. Aber auch dort in Lanzarote, ne? Also, man sieht auch dort, ne, Hawaii-Quali und so weiter. Du sagst, es ist ein ehrliches Rennen, es ist mit eins der härtesten Rennen. Und wenn man sich jetzt rein Pro-Series oder preisgeldmäßig anschaut, ne, dann würde man sagen, okay, das Rennen hat eigentlich irgendwie niemand so auf dem Schirm, ist kein Interesse da. Wenn man sich die Startliste jetzt anguckt, sind da auch sehr, sehr viele gute Athleten. Ne? Und der Pool von guten Athleten wird halt immer, immer größer.
Genau, gut, das spielt wieder das, was wir, ich glaube, das letzte Mal auch schon besprochen haben, eine Rolle, dass jetzt der Zugriff aufs Material und der Zugriff auf vielleicht auch Daten von irgendwelchen Aerotests und so weiter, der ist jetzt einfach da bei allen. Ne? Das Geld ist scheinbar jetzt auch da bei den meisten und da ist hat jeder ähnliches Material irgendwo, ne? Und jeder eine ähnliche Sitzposition. Klar, ganz aufs Detail ausgefeilt haben die Besten jetzt immer noch mal vielleicht noch ein bisschen mehr Vorteil, wie auch immer, und können noch mal einen Windkanal, noch mal ein paar Watt mehr rausholen, aber die Unterschiede sind dann nicht mehr so groß wie noch vor, ja, 10 Jahren vielleicht oder so eben dieser Vor-Corona-Zeit, wo man teils abenteuerliche Sitzpositionen noch gesehen hat. Jetzt ist das alles angeglichen irgendwo. Material ist alles käuflich da, ne? Also, da, selbst die 500-Euro-Schuhe werden getragen. läuft also. Also da kann man zumindest materialtechnisch dabei sein und das sieht man dann auch bei den Age-Gruppern, bei den Guten und natürlich bei den Profis auch.
Ist der Adidas-Schuh denn so schnell?
Der Adidas-Schuh ist schon auf jeden Fall schnell. Also ich habe mit Patrick auch nochmal gesprochen, das ist halt dann wie nichts am Fuß halt, ne? Das ist quasi, du hast das Gefühl, nichts am Fuß zu haben und dann ja, hast du natürlich trotzdem noch den Effekt des guten Schaums und der guten Carbonsohle, ne? Also klar, Verschleiß und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Und da kannst du wahrscheinlich nach einem Marathon dann dir wieder einen neuen Schuh besorgen. Aber ich glaube, in Patricks Größe hat doch heute nochmal einen Post gemacht, da wiegt der Schuh, glaube ich, 89 Gramm oder sowas, ne?
Ach, krass.
Und Okay. Das macht natürlich bei einem Marathon dann auch vielleicht nochmal einen kleinen Punkt aus, ne?
Ja.
Und wenn der Rest, also Komfort und ich nenne das mal Energierückgewinnung genauso hinhaut und das Gewicht weniger ist, macht natürlich schon bei jedem Schritt irgendwo nochmal minimal einen kleinen Vorteil, wenn es nur im Kopf ist.
Ja, definitiv, ja.
Genau. Nee, das ist schon super.
Aber selber gelaufen bist du ihn jetzt noch nicht.
Ne, den ganz aktuellen sowieso nicht, den hat ja noch gar keiner. Partex Club, der erste Triathlet, der jetzt laufen darf.
Ja.
Den alten aber auch nicht. Also ich hatte ihn schon mal in der Hand. Also als der neu rauskam, hat ihn Patrick auch schon natürlich dann relativ zeitnah bekommen und dann fand ich das schon krass. Da wog, glaube ich, 120 Gramm. Und ich muss sagen, das war schon irgendwie krass, sowas in der Hand zu haben. Wenn du denkst, nimmst jetzt einen Schuh in die Hand, hast aber irgendwie gefühlt halt nichts. Also eine Tafel Schokolade, ne? So in der Hand.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja, ja, ich, also keine Ahnung, ich glaube damals der MyFly, der hatte, glaube ich, 50 Gramm, ne? Aber da war ja im Endeffekt irgendwelche, also das war ja keine Technologie und so dahinter, ne?
War das so leicht, 50 Gramm?
Ja, gut, das war ja vielleicht auch 60 oder 70, ja, aber da war ja nichts dran, ne?
Nee, da war gar nichts.
Und es war ja im Endeffekt einfach nur eine Gummiplatte unter dem Fuß.
Genau, ja. Wenn man jetzt mal barfuß losrennt und über eine Wiese, es ist ja schon irgendwie ein freies Gefühl, das kann ja jeder mal probieren. Jetzt im Sommer ist ja einfach, ne? Wenn du da eine Wiese hast, wo du weißt, da sind jetzt keine irgendwelche Wurzeln oder Scherben oder sonst was drunter, einfach mal so richtig frei laufen, das ist schon cool, ne? Wenn du da merkst, da ist gar nichts am Fuß, kein Gewicht, irgendwas. Und so ähnlich ist es ja dann. Und du hast dann noch trotzdem noch diese Sicherheit dieser Sohle und zusätzlich natürlich noch den Vorteil des guten Materials, ja, gute Schaum und so weiter.
Ja, definitiv. Aber Technologie geht weiter.
Genau, das war auch gerade so mein Gedanke, die Titel. Das wird nie aufhören. Ist auch gut so, ist auch schön so, dass man da im Triathlon so ein bisschen der Vorreiter manchmal auch ist für manche Sachen. Und denk mir gerade beim Radsport, ich habe jetzt auch mal irgendwo so ein Reel oder irgendwas gesehen, wo einer so eine Vollverkleidung gebaut hat fürs Fahrrad. Ist ja die Frage, was ist erlaubt und was nicht, wo geht die Regelung dahin? Und da wird es bestimmt auch zukünftig, wenn es immer schneller wird, gibt es natürlich auch Benefit von irgendwelchen weiteren Verkleidungsmöglichkeiten, ne?
Ja, definitiv. Ja, wir schauen mal, ne?
Wir sind gespannt.
Ja.
Und jetzt wollen wir nochmal kurz auf deinen Coach eingehen, was er da gesagt hat zu dir vor zwei Tagen. Was gab es da für eine Auswertung?
Also, ne, das Rennen von außen betrachtet, kann man jetzt sagen, okay, so hätte wäre vielleicht mehr, also wäre mehr gegangen oder nicht. Und ich habe es ja auch selber irgendwie schon auf den sozialen Medien geschrieben. Ich bin eigentlich für mich mit dem Rennen zufrieden, weil ich für mich einfach meine Leistungsfähigkeit an dem Tag abrufen wollte. Und da muss ich einfach auch ehrlich zu mir sein. Das ist aktuell der Stand. Und die Jungs vorne sind auf alle Fälle noch ein Stück weit weg. Und jetzt ist die Frage, okay, sagt man, okay, das ist Stand und bleibt so. Oder man sagt, die Schippe drauflegen. Und da hat er einfach ja relativ offen und ehrlich den Trainingsschnitt der Wochen, also jetzt 12 Monate zurück, ne, bis Tag nach Aix-en-Provence und dann das Ganze mal auf 2 Jahre. Und die Vergangenheit ist nicht verhandelbar. Das hat mal schön mir von Sportmacher Michael Ries gesagt. Und ich will da jetzt auch gar nicht drauf ausgehen, was die Gründe dafür waren und so weiter. Ich hatte einfach in den letzten 2 Jahren viel Ausfallzeit. Und das ist halt so, das kann ich auch nicht rückgängig machen. Und da kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Aber es ist trotzdem so, auf 2 Jahre habe ich Trainingsschnitt von 21 Stunden. Und jetzt das letzte Jahr, also quasi 12 Monate zurück, habe ich 22,5 Trainingsstunden. Wenn man natürlich die ganz vorne anguckt, die Magnus Fitlef und sowas, also jetzt halt, ist ja aber noch nicht, ist es halt einfach so, dass wir im Volumen halt einfach nochmal eine Schippe hochkommen müssen. Und das vor allen Dingen auch auf dem Rad. So. Also ja, also dass ich da auch mal, so wie du schon mal im Trainingslager und zweiter erwähnt hast, ne, dass auch mal irgendwie 15 oder 16 Stunden auf dem Rad in der Woche gesessen wird und dann halt auch mal 150, 160 gefahren wird, also auch mal 5 Stunden Einheiten oder 4,5 Stunden Einheiten. Also da müssen einfach, sage ich mal, stoffwechseltechnisch noch längere Sachen rein. Ja, das ist halt eine Aufgabe und dann geht es natürlich, das Ganze weiter zu ökonomisieren. Und da ist es so, dass ich natürlich irgendwie immer mein Ziel habe, auch noch meine Bestzeiten zu verbessern. Das will ich auch noch. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass da waren jetzt, man beschäftigt sich ja auch mit anderen Profis und so weiter. Und also meine Diskrepanz zwischen meiner Halbmarathonleistung, meiner Laufleistung dort sind natürlich jetzt 5,5 oder 6 Minuten. Ne? Und das ist halt einfach schon viel, weil es gibt halt einfach Athleten, die haben dort eine Minute oder 2 Minuten Unterschied. Und deswegen ist es so, also im Lauf muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel an der Temposache machen. Also klar, macht man immer, aber die muss ich wahrscheinlich gar nicht fokussieren, sondern einfach, dass ich in Anführungsstrichen erholter vom Fahrrad steige, um da einfach nochmal das Stück drauflegen zu können. Und ja, ich muss auch nochmal gucken, so, weil der Lauf bei mir war progressiv und ist eigentlich irgendwie ja eigentlich im Halbironman eher untypisch. Also die erste Runde hatte ich ja auf dem, das ist ja eine 7-Kilometer-Runde, hatte ich irgendwie einen Schnitt von 3,50 oder 3,52 und am Ende hatte ich irgendwie eine 3,40 im Schnitt. Also ich habe mich richtig gut gefühlt die letzten 14 Kilometer, aber die ersten 7 Kilometer habe ich mich halt nicht so gut gefühlt. Und da geht es natürlich, das was du jetzt auch gesagt hast, du willst am Wochenende nochmal koppeln, Umstellungsfähigkeit, ne, dass der Körper auch gleich schnell los kann und so weiter. Das sind halt einfach Sachen, ne, die noch kommen müssen. Und habe ich jetzt nur noch 4 Wochen Zeit, dann steht schon das nächste Wochenende.
Oh, was steht dann an?
Das nächste.
Ja, und was?
Der 73 in Elsino.
Ah, na, das ist auch schön. Also mal was anderes, ein bisschen flach wieder.
Vom südlichen Flach.
Auch schön, ne? Ich denke, ich war da zwar noch nie, aber habt ihr auch schon Gutes davon gehört, gibt es auch schon lange das Rennen. War, glaube ich, auch mal ein Challenge-Rennen, ne?
Aber ja, ach so, ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist
schon. Grundsätzlich würde ich sagen, klingt das ja schon mal gut, ne, dass ihr da erstmal einen Plan habt, wie ihr da vorgehen wollt. Aber wenn du jetzt viele lange Einheiten machen willst und viel Zeit auf dem Rad verbringen willst, also extra Zeit, wirst du dann eine Langdistanz auch noch machen dieses Jahr, oder?
Das, also grundsätzlich möchte ich eine Langdistanz machen, aber das hängt natürlich von dem Leistungsniveau ab. Also wenn ich auf einer Langdistanz dieses Jahr von der Hawaii-Quali sprechen möchte, dann muss ich sicherlich im Bereich von 300 Watt oder 290 bis 300 Watt fahren können bei 72 Kilo. Und jetzt habe ich das in Aix-en-Provence. Ich muss mal sagen, es waren 296 und 312 normalized. Das waren aber nur 2 Stunden 15. Ne? Eine Langdistanz sind 4 oder 4,5 und dann kommt noch ein Marathon. Also, es steht auf alle Fälle auf der Agenda. Es ist aber abhängig davon, wie sich in Anführungsstrichen die 73-Leistung in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird.
Okay. Dann, also drücke ich dir auf jeden Fall einen Daumen, dass du gesund bleibst, dass du schön durchziehen kannst, dass du auch nicht nur an Umfang denkst, sondern auch schön an Tempo.
Natürlich, Tempo und Umfang, aber alles muss jetzt gemeinsam kommen.
Ja.
Also nicht nur lockerer fahren, ne? Also es geht vor allen Dingen auch um Kerneinheiten, sowas wie 5x20 Minuten, 73 Pace oder sowas, ne? Einfach um da richtig schöne Substanz zu bekommen. Das denke ich ist wichtig.
Machst du auch so klassisches Pause, machst du, also ich sag mal, so 30-30er oder 40-20er oder sowas auf dem Rad auch?
Ja, das haben wir halt im Winter viel gemacht. Mhm. Und da bin ich eigentlich auch schon bei meinen Werten, die ausreichen. Also 30-30, 40-20, also das ist eigentlich jetzt nicht, wo ich ein Problem habe. Ne? Also es ist eher diese Ermüdungsresistenz, oder quasi einfach auch lange draufbleiben. Also ich würde sagen, von der, also es geht dann einfach, glaube ich, um die Ökonomie. Die V2 Max auf dem Rad ist, denke ich, gut. Das reichen die Werte auch aus. Klar geht es immer weiter höher, aber das ist vollkommen okay. Das geht eher auf dem Rad eher um diese, sage ich mal, ne, an der Schwelle oder unterschwellig, leicht an der Schwelle, lange Einheit. Und im Schwimmen ist es natürlich anders. Da spielt natürlich jetzt die Grundgeschwindigkeit auf jeden Fall eine Rolle, wo wir da nochmal, ne, jetzt dran müssen, dass da jedenfalls, ne, dass du halt versuchst, wenigstens an den Füßen dran zu bleiben. Aber man muss auch realistisch sein, ne? Also 1:0:10 ist halt echt auch ein Brett im Schwimmen, Leute.
Ja, das war ja mit Neo, muss man ja mal fairerweise noch sagen.
Das stimmt, aber also 1:09 mit Neo, uiuiui. Ja.
Alles gut, also ist trotzdem extrem und es sind die besten Schwimmer der Welt im Triathlon-Bereich, die da waren auch. Also ihr könnt überall ganz vorne mit rauskommen. Das ist ja auch schon mal klar. Aber mit Neo ist natürlich, also für uns als mäßige Schwimmer nochmal eigentlich ein bisschen einfacher, ne? So, denke ich mal. Also zumindest war es bei mir früher immer so und mit dir habe ich ja auch schon manchmal drüber geredet. Das kommt ja
meistens. Ja, das kommt ja drauf an, ne? Also manchmal ist es besser, manchmal ist es nicht so gut, aber ich würde sagen, in Aix en Provence, da waren es ja früh morgens nur 6 Grad, das Wasser hatte 18 Grad. Ich denke, ja, das war schon besser mit Neo.
Auf jeden Fall. Ja, da, nee, da will man gar nicht drüber nachdenken.
Ja.
Genau. Nee, ja. Also wie gesagt, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für die nächste Trainingsperiode so richtig viel Motivation zum einen natürlich, aber auch Gesundheit vor allen Dingen, ne? Dass du es gut umsetzen kannst, alles.
Die Ziele. Genau. Ja, in dem Sinne, Markus, vielen Dank auf alle Fälle für deine Zeit. Und dir in 2 Wochen viel Erfolg in Gera, nämlich in Gera, in Cottbus. Oder wann ist das?
Das sind jetzt noch 3 Wochen, würde ich sagen.
Ja, 3 Wochen. Entschuldigung. 3. Und dann hören wir uns ja auch mal.
Ja, genau, das machen wir.
Okay, ja. Bis dann. Schönes Wochenende.
Gleichfalls. Ciao.